beim Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
Die Salzkörner sind völlig durcheinander. Jemand hat an ihrem Salzstreuer gerüttelt. Wie sollen sie sich jetzt noch zurechtfinden, wo alles durcheinander gekommen ist? Hören wir doch einfach mal rein, was sie uns zu sagen haben.
Das war bisher ein ganz schön ruhiger Ort. Da sollte niemand daran rütteln.
Dabei sind wir doch so empfindlich. Wir haben Ecken und Kanten und die können ganz schnell brechen.
Eben, und dennoch frage ich mich, ob diese Bewegung nicht etwas zu bedeuten hat.
Hä? Zu bedeuten? Was soll es denn bedeuten?
Vielleicht sollen wir hinaus in die Außenwelt.
Gott bewahre, das wäre das Ende unserer Gemeinschaft.
Und vielleicht der Beginn von etwas ganz Neuem.
Etwas Neues? Ich will nichts Neues. Ich will genau in diesem Salzstreuer bleiben.
Da draußen lauert unser schlimmster Feind, die Suppe. Sie, die Suppe, würde uns zerstören.
Manchmal träume ich davon, wir sind dazu bestimmt, die Suppe zu verändern. Dazu bestimmt, uns aufzulösen für ein höheres Ziel.
Du träumst. Wach gefälligst auf. Hier bei uns ist dein Platz. Hier im Salzstreuer. Wenn wir uns auflösen sollten, würde die Suppe zu uns kommen.
Das ist der Platz, der uns geschenkt ist, Basta. Wir sollten dankbar sein für unsere Gemeinschaft.
Aber warum heißt dieser Ort Salzstreuer, wenn doch gar nichts gestreut wird?
Das ist nur symbolisch gemeint. Das Brot im Beutel wird doch auch nicht gebeutelt.
Ach so, aber warum sind wir denn dann überhaupt hier?
Damit wir fest zusammenhalten, was auch kommen mag.
Damit alle sehen, wie gut sich Salzkörner verstehen.
Es rüttelt schon wieder.
Halten wir uns ganz fest. Gemeinsam überstehen wir jede Krise.
Guten Morgen, liebe Salzkörner. Na, wie ist das so im großen Salzstreuer? Schön hier, ne? Es ist schön warm, es ist trocken, der Wind bläst einem nicht um die Nase. Die Stühle sind auch ein bisschen bequem. Jeder kann ganz gut sehen. Was soll das mit diesem gerüttelten Salzfass? Was soll das mit diesem Einlassen auf ein höheres Ziel? Vielleicht geht's euch gerade genauso, dass ihr sagt, ach, ich bin froh, dass ich einigermaßen heute hier im Gottesdienst gelandet bin. Ich habe so viel um die Ohren gehabt in der Woche und jetzt soll ich mich auch noch auf irgendwas einlassen. Ich quäle mich durch meinen Zeitplan, bin froh, dass ich meine Lebenskräfte noch beieinander habe und dass sie noch nicht erschöpft sind. Was soll ich mich jetzt noch als Salz auflösen? Jesus antwortet auf seine ganz eigene Weise ein paar Kapitel später im Matthäusevangelium auf diese Frage. Er zog umher in die Städte und Dörfer und er lehrte in den großen Synagogen, predigte das Evangelium, die frohe Botschaft von dem Reich und heilte Krankheit und alle Entkräftungen. Als er aber das Volk sah, er schaute nicht weg, sondern er sah hin, fühlte er Erbarmen mit ihnen. Denn sie waren abgequält und erschöpft, wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Diese Verse aus dem Matthäusevangelium handeln von dem Auftrag der Christengemeinde. Was Jesus an dieser Nahtstelle vom Ursprung der ersten Christengeneration gesagt hat, kennzeichnet den Auftrag bis heute. Die spannende Frage ist, was ist aus diesem Auftrag von Jesus geworden? Wie kam es zu dieser Aufsplittung, dass die einen nur helfen wollen und die anderen nur das Evangelium verkünden wollen? So manches ist da im Laufe der Zeit schiefgegangen, dass die einen nur sagen, ach, das Helfen ist doch das Wichtigste, und die anderen sagen, die Wortverkündigung ist doch das Wichtigste. Und man streitet sich hin und her und übersieht dabei, dass die Dinge zusammengehören. Was der Evangelist Matthäus hier überliefert, ist der Schlüssel, der die Geschichte von Jesus zu einer guten Fortsetzung werden lässt. Hier steht, er fühlte Erbarmen mit ihnen, und eine Übersetzung schreibt sogar, und es jammerte ihn. Das griechische Wort, das hier steht, hat mit Gefühlsduselei nicht allzu viel zu tun, sondern das heißt im Kern, es hat ihn gepackt. Er konnte nicht anders. Das ging ihm nicht nur ans Herz, das ging in sein Herz. Wenn er diese Menschen sah, abgequält, erschöpft und völlig orientierungslos. Das ist die Ernte, die reif ist für die Insel. Abgequält und erschöpft. Die Not ist so groß, dass das Feld zur Ernte reif ist. Ernte, das sind nicht 1000 Jugendliche auf dem Bujo oder in der Zeltstadt oder auf irgendwelchen Kirchentagen. Nein, diese Leute sollten sich als Jünger, als Freunde Jesu diesen Erschöpften zuwenden. Sie sollten sich als Arbeiter in die Ernte rufen lassen. Denn was da direkt ins Herz trifft, muss nicht lange diskutiert werden. Da braucht man keine Mitarbeiterbefragung, da braucht man kein Supermanagementprogramm. Entscheidend am Auftrag der Jünger war der Ruf Jesu und seine Macht. Wenn die Barmherzigkeit Gottes und das Elend der Welt aufeinandertreffen, dann gibt's nur eins: Handeln. Es geht nicht darum, ob die Predigt vom nahen Himmelreich oder das diakonische Handeln wichtiger ist. Das eine gibt es nicht ohne das andere. So manche Predigt kann heilsam sein und so manche konkrete Hilfe kann eine deutliche Predigt vom Himmelreich sein. Das Wort, wer Wort und Tat auseinanderhält, hält nichts von der Macht, die Jesus seinen Nachfolgern verliehen hat. Weshalb kommen denn die Menschen in die Gemeinden? Weshalb kommen sie denn überhaupt seit Jahrtausenden in die Gemeinde des Jesus von Nazareth? Weshalb sind sie ihm denn gefolgt und wurden seine Jünger? Doch nicht wegen der schönen Bibelsprüche und wegen der schönen Musik. In der Nähe Jesu haben sie das Himmelreich erfahren, haben im eigenen Leben Erfahrung von Heil und von dem Heilsamen gemacht, von dem, der das Leben wieder zusammenbringt, da wo es zerrissen ist. Weil Jesus selber ganz war, hat er vom Reich seines himmlischen Vaters geredet und dieses Reich gebracht. Das haben viele erfahren. Auch der Mann, der seine persönliche Niederlage dahinstreckte, hatte eben diese vier Freunde, wir haben es vor 2 Wochen hier bedacht, hatte diese 4 Freunde, die ihn zu Jesus brachten, die zu ihm ihn brachten, der der Heiland ist, der die Dinge wieder heil macht. Wenn wir hier gemeinsam herrliche Lieder singen, dann erbaut uns das vielleicht selber. Wenn wir uns aber in unschöne Verhältnisse einmischen, wie das Salz, und für Frieden und Barmherzigkeit sorgen, dann erbaut das andere. Wie könnte das aussehen? Denken Sie wieder an das Bild von den Salzkörnern, das wir gerade hier am Anfang gesehen haben. Und die spannende Frage für euch ist, wie könnte die Gemeinde hier in Reutlingen ganz einfach Salz für diese Stadt sein? Oder drehen wir das Ganze um? Was hat Reutlingen von der Baptistengemeinde, die hier an dieser Stadt lebt? Wie könnte diese Gemeinde ganz einfach als Salz wirken? Wenn wir hier Verhältnisse lernen und vielleicht so manche unterschiedliche Frömmigkeitsform unter uns lebt, dann geht's doch nicht nur um das eigene Leben. Wenn wir uns einmischen wie das Salz in die unseligen Vorurteile über Ausländer, über Migranten, wenn wir uns hineingeben in diese Integrationsdebatte, dann weitet das unser Handeln, dann weitet das unseren Horizont von mancher Verengung, die sich bis in unser Herz vorgewagt hat. Wie wäre das, wenn wir uns aufmachen, gemeinsam Nachfolge zu lernen? Denn Nachfolge wird doch nicht am Schreibtisch gelernt, sondern am Tisch des Herrn. Deswegen werden wir auch nachher das Abendmahl miteinander feiern. Nachfolge entsteht genau dort. Nicht indem ich am Schreibtisch sitze, mir gute, gelehrte Gedanken über den nächsten Hauskreis mache, sondern indem ich mich in die Gemeinschaft einlasse. Mich einlasse auf den anderen und mit ihm zusammen, so wie wir das heute auch ein bisschen praktizieren wollen, mich einlasse auf seine Kräfte, mich neu von ihm beschenken lasse und mich gemeinsam mit den anderen auf den Weg mache. Mich vielleicht gegenseitig stützen lassen muss, weil ich es doch nicht so hingekriegt habe. Dass ich mich auch ermutigen lassen muss oder andere ermutige. Mit den Gaben und Fähigkeiten und helfenden Händen, die den Leuten hier in dieser Gemeinde gegeben sind. Wenn wir Gottesdienst feiern, dann entdecken wir für uns selber so manches Heilsames. Wenn wir diesen Raum nachher verlassen und in die neue Woche gehen, dann geht's ums Wahrnehmen, dann geht's ums Verstehen, ums Handeln aus der Großzügigkeit der Liebe Gottes. Vielleicht entdeckt ihr an einigen Stellen, wo so ein Zipfel vom Himmelreich neu sichtbar werden könnte, in eurer Stadt, in eurer Umgebung, und wo ihr diese Großzügigkeit Gottes einfach weiterschenken könnt. Darunter sollten wir es auf keinen Fall machen. Denn wir stehen alle in der Nachfolge dessen, der gesagt hat, geht hin, geht los, verkündigt die frohe Botschaft und heilt die Schwachen. Das wichtigste Wort an diesem Auftrag lautet und. Verkündigt die frohe Botschaft und geht hin und heilt. Mit Worten, mit Werken, mit einer helfenden Hand, mit einem offenen Ohr. Denn jedes Wort von der bedingungslosen Liebe Gottes ist eine heilsame Tat. Und eine heilsame Tat spricht von Gottes bedingungsloser Liebe. Beides gehört immer zusammen. Und darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Jesus fordert zum Gebet auf. Und das ist seine Bitte an uns. Allerdings, wer betet, geht immer ein Risiko ein. Er oder sie könnten gesendet werden. Wer wagt es, dieses Risiko einzugehen? Zum Beten gehört immer auch das eigene Handeln. Diese Verantwortung können wir keineswegs abgeben. Es kann sein, wo wir uns auf dieses Gebet einlassen, dass er uns anspricht, dass er uns neu bewegt. Ihr könntet vielleicht so beten, Herr, es ist jammerschade, wie es hier zugeht in meiner Umgebung. Könntest du nicht eingreifen? Ich kann das alles nicht mehr mit ansehen. Oder du kommst zu dem Gebet, Herr, es ist ein Jammer mit mir, dass ich in den Jammer der anderen immer nur aus der Distanz ansehe und ich selber darüber jammere und nicht erschrecke, wie jämmerlich ich dabei geworden bin, dass ich mich immer nur zurückziehe. Manches Mal ging es mir selber so, dass ich sagte, nein, ich schaffe das gerade nicht. Diese Auseinandersetzung mit diesem Bruder, mit dieser Schwester ist mir gerade zu schwer. Ich habe das in meiner Ausbildungszeit schon einmal so fast exemplarisch erlebt. Wir hatten ein Arbeitszimmer mit 3 Betten, aber nur 2 Schreibtischen. Ich weiß nicht, ob die Ausbildungsleitung sich das damals so gedacht hatte. Keine Ahnung. Jedenfalls musste einer immer irgendwo sich einen Schreibtisch suchen. Die Konflikte waren vorprogrammiert. Es war heftig. Und irgendwann sagte ich mir, so geht das nicht weiter. Es muss doch eine Lösung geben. Ein guter Bruder empfahl mir damals, ach, lies doch mal das Buch von Dietrich Bonhoeffer, Das gemeinsame Leben. Ein Buch, das es in sich hat, übrigens. Wir werden heute auch ein Seminar dazu haben. Da stand doch tatsächlich der Satz drin, dass ich für den anderen, der mir mein Leben schwer macht, beten sollte. Es ging sogar noch weiter. Ich sollte für die Sünden, die er an mir getan hat, für ihn vor Gott eintreten. Ich dachte, das ist ja die Höhe. Hab dieses Buch in die Ecke geschmissen. Ich sag, das kann ja wohl nicht wahr sein. Der hat an mir und jetzt soll ich für ihn? Nein. Nach einer Weile merkte ich, die Probleme lösten sich nicht. Ganz langsam begriff ich, da steckt was dahinter. Wenn ich für den, der mir das Leben schwer macht, vor Gott eintrete, kann ich ihn nicht mehr mit schlechten Augen ansehen. Das geht dann nicht mehr. Wenn ich für den anderen, der mir das Leben schwer macht, vor Gott einstehe, verändert sich plötzlich was bei mir. Das ist etwas, was Jesus mit Versöhnung beschreibt. Wir sind nie Freunde geworden, keineswegs. Aber so ganz langsam merkte ich, wie ich mich in diesem Konflikt veränderte. Und ich hatte den Eindruck, der andere veränderte sich auch. Wir fanden eine Lebensmöglichkeit, wie wir diese Enge miteinander trotzdem aushalten konnten. Das war für mich schon ein kleines Wunder, aber ein schwerer Weg für mich. Und so tut das Jesus bis heute, dass er uns ruft, dass er uns hineinnimmt und etwas verändert. Und hier steht in Matthäus 10, Vers 1, dieser so wichtige Satz, wenn Jesus etwas Neues beginnen lässt. Und er rief seine 12 Jünger zu sich. Wenn Jesus das tut und wenn davon die Rede ist, beginnt immer etwas ganz Entscheidendes. Und er gab ihnen Macht, die unreinen Geister auszutreiben und jede Entkräftung zu heilen. Aber erst muss man den Ruf hören, den er ausspricht, dass er zu sich ruft. Denn bei ihm ist das Kraftwerk. Wenn ich mich rufen lasse, dann bin ich angeschlossen an diese Kraftwerksleitung. Dann habe ich die gleiche Kraft. Ich habe die Kraft des lebendigen Gottes in mir und kann in dieser Kraft auch auftreten. Was ist das für eine Kraft? Es ist die Kraft des Heilens. Und diese Kraft kommt nur dienend. Diese Kraft ist dem gegeben, der sich an Christus dranhängt und sagt, Herr, alleine kriege ich das sowieso nicht hin. Es geht nur mit dir. Dich brauche ich, um deinen Dienst hier in dieser Zeit und Welt zu tun. Und egal, in welchen verschiedenen Rollen deines Lebens du unterwegs bist, es geht dann immer etwas Heilendes von dir aus. In deiner Vereinsgruppe, in deinem Beruf, vielleicht als Krankenschwester, als ehrenamtlicher Helfer in der Flüchtlingsarbeit, in der Apotheke, als Handwerker. Tue ich meinen Beruf in der Gegenwart Jesu, geht in jedem Fall etwas Heilendes von dir aus. Ist dir das bewusst? Es geht auch etwas Heilendes von dir aus, wenn du schuldig, wenn du sündig wirst. Auch in meiner Anfechtung, auch in meiner Widersprüchlichkeit meines Tuns geht dennoch etwas Heilendes von mir aus. Denn das habe nicht ich entschieden, sondern das ist entschieden durch die Gegenwart Jesu. Er entscheidet das. Du hast damit gar nichts zu tun. Und darum geht es auch nicht um unsere begrenzten Möglichkeiten als Erntehelfer, als Salzkörner. Es geht nicht um unsere Erfahrung, sondern es geht um seine Möglichkeiten in den vielen Rollen unseres Lebens. Wir nennen das manches Mal auch verheißungsorientiert Glauben. Das, was er versprochen hat, sich daran zu halten. Nicht an das zu schauen, was gerade nicht gelingt und wie schwierig Bruder und Schwester gerade sind oder meine Arbeitskollegen oder wie auch immer, sondern auf seine Versprechen zu schauen. Auf das zu schauen, was er dir zusagt und sich daran in deinem Leben orientieren. Da blüht etwas ganz Neues auf. Denn er steht hinter unserer Sendung. Er ist das Salz unseres Lebens. Aufgaben gibt es immer mehr, als wir jemals leisten können. Die Frage heißt, woher nimmst du die Kräfte dafür, um die Aufgaben zu leisten? Woher nimmst du die Kraft? Lasst euch nicht beunruhigen von denen, die dauernd sagen, was ihr alles noch tun müsstet und dass es noch viel mehr und immer noch fehlt und es eigentlich noch besser gehen müsste. Sondern stellt schlichtweg die Frage, woher nehme ich die Kraft? Woher kommen die Kräfte, um das zu tun? Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er euch auf eure Gaben aufmerksam macht, dass er euch Vertrauen in die Macht des Heiligen Geistes schenkt, euer Herz öffnet für den Jammer, für die Niederlagen im eigenen Leben und beim Nächsten. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er euch aufmerksam macht auf seine Kräfte, wenn er euch zu sich ruft, in der Stille, mitten im Alltag, mitten in der Hektik. Und langsam kann das zusammenwachsen, was zusammengehört, die Ankündigung vom Reich Gottes und die heilsame Wirkung seiner Gegenwart als Salz in eurem Leben. Und so wollen wir miteinander diese Worte an uns wirken lassen, wollen nachklingen lassen, was er uns zu sagen hat. Und wer mag, kann sich heute Nachmittag noch einmal in die Seminare begeben, wo wir die Themen dieser Predigt noch einmal vertiefen wollen, ganz konkret machen wollen, ins Leben bringen wollen. Aber jetzt lassen wir noch einmal all das ein Stück nachklingen und bereiten uns innerlich aufs Abendmahl vor. Thank you.